willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Hallo Chris.
Marc, mein Bester. Heute nur wir zwei im Zoom. Oh ja, Dinner,
kann,
Candlelight.
Kann mal wieder interessant werden.
Candlelight Zoom.
Ja, ja. Ja, wir sind da gerade mittendrin, beide, was Amazon Launches angeht. Deswegen wird niemals langweilig das Thema. Wir hatten ja, oder ich hatte ja vor zwei Folgen schon mal über allgemeine Launch-Strategien gesprochen. Aber wir dachten uns, wir nutzen die Gunst der Stunde und gehen nochmal richtig praxisorientiert rein, weil dein Produkt ist ja auch gerade erst wieder live gegangen.
Naja, gerade erst wieder, also zum ersten Mal jetzt, ne?
Ja, ja, tatsächlich. nimm uns da gerne nochmal mit. Also wir haben, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal angerissen das Thema, dass jetzt die Weingläser-Brand live geht.
Mhm.
Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war es noch so, ihr hattet eigentlich alles ready. Ich glaube, die Ware war irgendwie auf dem Weg, aber...
Nee, die Ware ist leider schon relativ lange da gewesen. Die Verpackungen waren in der Produktion und noch nicht da. Okay.
Ja, und ich glaube, die Bilder haben auch noch gefehlt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das heißt, was ist jetzt so zwischendrin passiert? Also, was war so der Schritt jetzt vor dem Launch? Habt ihr noch speziell irgendwas vorbereitet?
Also, sag ich mal so, was ich noch... Vielleicht so kurz vorm Launch, bevor es dann losging. Also bei den Verpackungen, die sind dann irgendwann angekommen. Da gibt es noch so ein kleines Problem. Also unsere Weingläser sind halt so verpackt, dass quasi, normalerweise hast du die Verpackung und dann einfach zwei Pappkreuze. So, da stehen die Gläser dann drin. Zwei Pappkreuze nebeneinander ergeben sechs Plätze für Gläser. Und das Prinzip haben wir auch. Allerdings, dass wir quasi, dass jedes Pappkreuz aus Doppelwänden mit einem kleinen Hohlraum besteht. So, und die müssen halt gesteckt werden. Und da ist halt leider nochmal aufgefallen, dass quasi unser Logistikmitarbeiter, also Geschäftspartner von mir, hat ein eigenes Lager und da hatten wir halt die Ware und sein Logistik- oder sein Lagermitarbeiter hat das dann gepackt. Und da haben wir dann mal geguckt, der schafft, glaube ich, dann pro Stunde 40 Einheiten nur verpacken können. Und wenn wir das mit seinem Stundenlohn verrechnen, war das halt echt nochmal so ein 1-2 Euro gefühlt Marge runter pro Verkauf. Das heißt, da müssen wir nochmal jetzt langfristig gucken, dass wir die Verpackung irgendwie so ein bisschen vorgefaltet bekommen, dass man sie quasi wie so eine Art Ziehharmonika nur aufziehen muss. Also da ist zumindest nochmal eine Sache aufgefallen, die nicht optimal ist.
Also das macht ja auch selbst dauerhaft praktisch diese Vorverpackung sozusagen.
Kommt drauf an, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, wir haben halt das Lager, da können wir immer ein bisschen Ware zwischenlagern, aber grundsätzlich kommt es halt drauf an, ne? Je größer die Bestellmengen werden und je mehr dieser eine Mitarbeiter verpacken muss, stellt sich ja die Frage, also ist die zeitliche Kapazität da und B, macht es ein externer Logistiker günstiger? Also wo wir es machen, ist mir am Ende eigentlich vollkommen egal. Wir werden einfach die Kosten vergleichen. Wir werden fragen, was es bei externen kostet. Oder auch vielleicht bei Behindertenwerkstätten kann man sowas ja auch machen lassen für einen guten Zweck. Genau, und dann vergleichen wir halt die Preise. Also die Entscheidung ist eigentlich relativ unemotional und datenbasiert.
Für meine Lebensmittelboxen nutze ich ja auch gerade in der Behindertenwerkstatt. Finde ich eigentlich ganz geil. Die machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Sind super kommunikativ, super effizient. Und wie du gesagt hast, man unterstützt halt auch soziale Projekte.
Ja.
Finde ich sehr geil.
Genau, dann war das Verpackungsproblem zum Glück endlich gelöst, beziehungsweise ein kleines neues Problem ist da, aber ich habe in einem der letzten Folgen, wo wir zusammen waren, gesagt, das ist echt ganz lustig. Also in dem Moment, du trittst ein Feuer aus, guckst es stolz an und hinter dir brennt aber schon die nächste Tanne, die du noch gar nicht siehst. Aber am Ende, ganz ehrlich, das ist halb so wild. Also es macht halt voll Bock, immer so diese kleinen Problemchen irgendwie zu lösen, jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Genau, Verpackung da. Bilder waren dann in der Mache, hat vielleicht 2-3 Tage länger gedauert, das war aber eher so ein Kommunikationsfehler von uns, dass wir nicht das Launchdatum rechtzeitig gesagt haben. Und dann hatten wir noch kurz Masterkartons bestellt, weil eine Maße nicht gepasst hatte, ganz genau. Und Inlay-Cards haben wir noch zwei verschiedene, einmal für, oder nur eine, weiß ich gar nicht. Also so ein Care-Guide, wie man die Gläser, sag ich mal, strahlend hält. Und So ein handgeschriebenes Kundending noch dazu. Wobei ich weiß gar nicht, ob das da drin liegt oder hinterher kommt. Nee, ich glaube, das liegt schon mit drin. Genau, Ware ab zu Amazon und dann ging es quasi los.
Habt ihr ein bisschen gewartet, bis die Ware voll eingebucht ist? Weil bei mir war es zum Beispiel so wieder, das ist ja oft das Problem, dass die Ware ankommt in einem Verteilerlager und dann nochmal gefühlt eine Woche braucht, bis es überhaupt verschickbar ist von Amazon oder dann so auf reserviert steht.
Das kann ich dir nicht beantworten, weil das hat Gregor gemacht und ich gehe mal davon aus, dass Gregor das im Blick hatte. Also er hat dann irgendwann bei WhatsApp geschrieben, so Jungs, Listing ist online.
Ja, das ist normal auch kein Problem, weil die Sales sind ja meistens am Anfang eher ein bisschen langsam. Aber wenn es dann doch besser läuft als erwartet, dann hat man plötzlich keine Ware. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber also da muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem wie die Launch-Strategie aussieht.
Ja. Ja. So, und dann eigentlich gar nicht so spektakulär der Launch, würde ich mal behaupten. Wir haben so ein bisschen Family und Friends aus leicht entfernter Reichweite, also nicht direkt von zu Hause, gefragt, ob sie nicht...
Ich habe leider keine Weingläser bekommen.
Interesse haben, unsere Weingläser zu bestellen und dann vielleicht mal eine nette Bewertung abgeben, damit wir da erste Bewertungen reinbekommen. Wir arbeiten von Tag 1 an mit einer PPC-Agentur zusammen. Aber, also hier ganz besonders, weil da haben mir bei Hackers schon Leute eine PN geschrieben. Der Grund, weswegen wir das machen, ist, erst wollten wir es selber machen, aber wir können, Gregor ist bei dieser Agentur schon Kunde und wir können das neue Listing zu einem günstigen Preis in den aktiven Vertrag hinzufügen. Also das war der Hauptfaktor, weswegen wir gesagt haben, dann lassen wir das direkt die Profis machen. Weil ich glaube, also ich will jetzt nicht für jede Agentur sprechen, aber häufig ist es so, dass Agenturen einen Mindestvertragswert von 750 Euro als monatlichen Retainer haben. Und ich glaube, kannst du ja was noch zu sagen, den meisten Leuten würde ich empfehlen, mach's erstmal selber, versteh's und investiere diese 750 Euro Agenturgebühren lieber erstmal in den Launch deines Produktes.
Ja, also von PPC-Agenturen kommt der meiste Value meistens sowieso dann über die Masse der Produkte, weil du dann einfach die Zeit gar nicht mehr da reinstecken solltest und andere Sachen machen solltest. Ich glaube, mit einem Produkt kann man es immer noch selber machen. Aber wenn man die Chance hat, das wirklich Profis zu geben, weil PPC ist ja schon auch ein sehr, sehr tiefes Thema, würde ich es auf jeden Fall machen. Also hätte ich genauso gemacht an eurer Stelle.
Genau. Und dann am Ende des Tages Keywords, haben wir natürlich selbst eine Analyse gemacht. Und die Agentur hat das auch gemacht. Das haben wir da so ein bisschen abgeglichen und sind zum Glück auf sehr ähnliche Ergebnisse gekommen. Und haben, naja, wir haben halt viele Keywords in der Liste, die sind nicht so richtig relevant. Also das sind sehr viele so Longtail-Keywords, aber manchmal wird halt nach einem falschen Glas gesucht, nach einem speziellen Markennamen, nach einer speziellen Form sogar von Glas. Das heißt, von, sag ich mal, 30 Keywords sind irgendwie 20 direkt raus. Dann sind manche ungenau, manche sind richtig perfekt. Also am Ende des Tages Weißweingläser 6er-Set. Das wäre zum Beispiel super. Und dann gibt es halt noch einfach das Keyword Weingläser. Und das ist halt super hochvoluminös. Also fast 5-mal so hoch wie alle anderen. Teilweise 10-mal so hoch. So, und wir nehmen halt jetzt zum Launch alle Keywords, die wirklich exakt unser Produkt darstellen. Ohne Markennamen, ohne Spezialform, mit genug relevanten Suchvolumen. Und darauf schalten wir jetzt gerade quasi unsere PPC-Werbung. Und in Anführungszeichen, mehr machen wir nicht, weil, also, mein Ansatz ist einfach, Geduld laufen lassen und sich das Ranking langsam aber sicher quasi entwickeln lassen, weil unser Listing ist deutlich besser als von allen anderen und jetzt braucht es halt einfach Zeit, ein paar mehr Bewertungen und das ist jetzt so der Stand. Also es läuft nach einer Woche. Ja, und bisher, also das haben wir heute, da haben wir heute Morgen ja drüber geschrieben. Ich track jetzt die Keywords, die Platzierung von unseren Keywords nicht jeden Tag, sondern mache immer so Stichproben und es ist ja jede Suchanfrage, bist du woanders. Mal sind wir auf Seite 1, dann mal 3, dann mal 2. Aber was sich auf jeden Fall zeigt im Trend ist, bei den meisten Suchanfragen sind wir auf Seite 1, fast gar nicht mehr Seite 2 oder 3. Also es entwickelt sich, sage ich mal.
Vor wie vielen Tagen seid ihr live gegangen?
Vor 6, glaube ich.
Ja, also es ist ja schon mega, dass ihr überhaupt auf Seite 1 seid. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung.
Guck grad mal, wir sind am 6. sind wir online gegangen.
Ja, also ich habe es ja auch heute Morgen schon reingeschrieben, auch mit den Verkaufszahlen von organischen Sales, die jetzt reinkommen. Also es ist ja nicht mal selbstverständlich, dass nach 6 Tagen schon organische Sales reinkommen, normalerweise. Also für die meisten ist so ein Launch, ja, du hast ja gerade selber gesagt, du siehst das langfristig. Kann es auch mal passieren, dass im Monat nur PPC reinkommt, bis die Rankings überhaupt mal da sind. Aber vor allem ohne Bewertungen, dass dann jetzt schon organische Sales kommen, ohne Bewertungen, ohne Ranking, oder in dem Sinne erst Seite 1, ist schon mega stark.
Ja, also aber glaub, es sind halt Klecker-Sales, ne? Also es ist mal einer am Tag oder vielleicht mal zwei, wenn es wenn es gut läuft. Aber ja, also, sag ich mal so, man kann schon sagen, also der Launch kostet uns gerade auch gut, weil wir noch einen niedrigeren Einstiegspreis haben. Also wir sind gerade 10 Euro unter unserem Zielpreis. Wir zahlen natürlich die Agenturkosten und dadurch, dass wir 10 Euro unter unserem Zielpreis sind, ist halt auch unsere Marge eigentlich schon fast vor PPC fast null. Das heißt, wir zahlen definitiv gerade gut rauf, aber weiß ich nicht. Für mich ist das halt so, das sind halt jetzt die Gebühren, die ich jetzt zahle, um dieses Produkt da in den Markt zu bringen.
Ja, ich meine, was ist die Alternative? Du machst den Preis direkt hoch.
Und nichts passiert.
Kauft. Perfekt.
Ja. Genau, ja. Das ist gerade aktuell so der Stand. Wir hatten auch drüber diskutiert, das Thema externer Traffic. Weil, also sag ich mal so, technisch gesehen komme ich ja aus dieser Welt. Also ich könnte jetzt von den Fähigkeiten her diverse Facebook-Ads, Instagram-Ads, Google-Ads aufsetzen. Die Frage ist halt nur, also ich habe da mehrere Gedanken. Wir wollen nämlich eigentlich, ist auch grundsätzlich unsere Strategie, wir treffen uns jetzt schon nächste Woche zum Workshop, planen schon die nächsten Gläser zu launchen, also wie viel Kapital wir dafür brauchen. Und ich will uns und mich eigentlich davor schützen, davor schon am ersten Produkt viel zu viel Zeit nur in die Mikrooptimierung zu stecken, statt direkt das zweite Produkt rauszubringen. So, und jetzt ist halt die Sache, wenn jetzt zum Beispiel, du hast letztens von Google Ads gesprochen, das wäre A, nochmal Aufwand, die zu machen, B, weiß ich nicht, wie groß der Impact ist und C, sind es auch nochmal zusätzliche Kosten. Und jetzt frage ich mich, wie groß da wirklich der Impact ist. Also da können wir jetzt gerne mal so ein bisschen drüber diskutieren. Also ich bin halt, ja, weiß ich nicht, ob ich so ein Fan davon bin, das überhaupt zu machen, statt zu sagen, ja, das Listing ist geil, das PPC ist super optimiert, nächstes Produkt. Und der Rest braucht jetzt seine Zeit.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA-Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Ja, ich kann parallel mal ganz kurz hier meine Google-Kampagne aufmachen, dass wir vielleicht so ein paar Zahlen haben. Also grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Ich glaube, man sollte bei solchen Sachen nicht zu viel Zeit verschwenden und nicht zu viel Fokus reinsetzen, weil Google Ads ist halt auch ein Thema, das ist super produktabhängig, wie viel guter Traffic da wirklich über Google gesucht wird für kaufkräftige Keywords, sag ich mal. Und ich habe schon einige Kampagnen gesehen, da hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe einige Kampagnen gesehen, da hat es gar nicht funktioniert. Was den Zeitaufwand an sich angeht, ist es tatsächlich nicht groß wild. Also ich habe, keine Ahnung, lass mich lügen, 20 Minuten gebraucht, um die Kampagne aufzusetzen. Du hast ja deine Bilder normalerweise schon ready. Du hast eigentlich so deine Sachen im Kopf schon, was für Keywords du bespielen möchtest. Google schlägt dir dann ja auch ein paar vor. Und ich habe es einfach einmal reingepackt und habe es gestartet und habe geschaut, was passiert. Und ich habe jetzt hier, lädt gerade noch.
Schaltest du direkt aufs Amazon-Listing und eine Suchanzeige oder was genau machst du?
Genau, also ich schalte eine Suchanzeige, wenn jemand eingibt, zum Beispiel Süßigkeiten-Box oder Süßigkeiten-Geschenk oder sowas. Mhm. Dann kommt eine Anzeige von mir mit Bild und da steht vorne der Preis drin, das nur die Leute, die auch bereit sind, diesen Preis zu zahlen, überhaupt erst klicken, also die schon mal rausgefischt werden, die nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Dann wird praktisch variabel das Keyword, was sie eingegeben haben in die Suche, nochmal in die Anzeige reingefügt, dass es praktisch so ein Match ist, gedanklich. Und dann stelle ich in irgendeiner Form noch, entweder die Zeile drunter oder dahinter, noch klar, dass es sich um Amazon handelt, also dass sie auf Amazon kaufen werden, für alle, die Amazon nicht cool finden oder keinen Bock haben.
Aber darf man nicht kaufen. Amazon eigentlich gar nicht im Suchanzeigentext verwenden?
Wie meinst du, ob man es verwenden darf oder nicht?
Ja, ich glaube, da wird eigentlich doch die Werbeanzeige gesperrt, erinnere ich mich, wenn man schreibt, irgendwie auf Amazon kaufen.
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Bei mir hat das, ging das durch. Genau, und ich habe jetzt ungefähr so 60 Cent, ich habe 24 Cent pro Klick gezahlt auf das Listing. Ich habe dummerweise erst zu spät das Tracking richtig auf die Kette bekommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt so einen Amazon Attribution-Dienst, den kann man praktisch dann hinterlegen, so als Link, und der hat am Anfang nicht funktioniert. Deswegen kann ich jetzt nicht ganz genau sicher sagen, wie viele Käufe da wirklich rumgekommen sind. Aber ich würde sagen, so im Schnitt, ja, wenn ich jetzt, kann es jetzt eben leider nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen, ich habe so ungefähr 1 Euro bis 1,50 Euro pro Kauf gezahlt.
Mhm.
Das ist jetzt für, im Vergleich zu PPC-Kosten zum Beispiel, gar nicht so schlecht, wenn ich das verglichen habe jetzt mal mit meinen Kampagnen, wo man auch am Anfang sehr viel Lehrgeld nochmal zahlt, welche Keywords funktionieren, welche nicht. Das Ding ist aber, und das ist auch wieder das, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, im Sinne von nicht so viel Zeit verschwenden, die Gesamtanzahl der Klicks und Käufe ist halt viel, viel geringer gewesen, als PPC mit einer Kampagne ausspielen kann. Also ich habe jetzt hier irgendwie 500, 500 Impressionen. Also ich habe jetzt über eine Woche, sagen wir mal, vielleicht 10 Verkäufe oder so gemacht. Das bringt halt nicht viel so für die Gesamtrankings. Ich finde, man kann es laufen lassen, man kann es einmal aufsetzen, einmal testen. Und solange es, sage ich mal, sogar Pre-Eam läuft, würde ich es einfach dazu schalten.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall kein Ding, was jetzt irgendwie in jeder Nische einen Hebel bringen wird. Ich habe aber auch schon Use Cases gesehen oder Case Studies von Launches, die in sehr hochvolumigen Nischen unterwegs sind und die das sehr, sehr gut gepusht haben dadurch.
Ja. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich es auch nochmal teste.
Also am Ende, Zeitaufwand ist wirklich nicht das Ding.
Mhm.
Es funktioniert entweder gut oder halt nicht. Entweder das Suchvolumen da oder nicht. Und
Wie viel gibst du da zusätzlich?
Ich habe es tatsächlich jetzt zwischendrin ausgeschalten, weil ich gemerkt habe, wir laufen out of stock.
Mhm.
Und da wollte ich jetzt nicht noch mehr Sales machen, die ich eigentlich sonst hätte sowieso gehabt.
Wie viel Budget hast du da zusätzlich pro Woche ausgegeben?
20 Euro am Tag hatte ich eingestellt.
Okay, wurde das komplett ausgegeben?
Nee.
Ja gut, dann ist es ja am Ende auch gar nicht so viel. Ja, jetzt hast du mich doch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ne? Am Ende des Tages, ich meine, klar, wenn es Klicks und Sales bringt, wie genau funktioniert nochmal diese neue Attributionsfunktion-Einstellung? Also wie genau setzt man das um?
Also du kannst zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst in PPC im Dashboard direkt Attribution da einen Link generieren und den dann einfügen.
Mhm.
Oder du kannst über das Amazon Partner.net so einen Affiliate-Link theoretisch auch nutzen. Es gibt beides. Was die Liebe ist.
Okay.
Also kannst du das sogar dann in PPC im Dashboard direkt sehen, die Klicks und so weiter. Das ist ganz cool.
Ah, okay. Ja, vielleicht setze ich es doch mal nochmal um und dann haben wir nochmal eine Case Study, einen Test, ob das was gebracht hat. Bin ich mal gespannt. Ja.
Ja, ich meine, mehr als, dass es kein Volumen hat, kann eigentlich nicht passieren. Also, wenn du jetzt nicht zufällig ganz schlechte Ads schaltest, wo super unrelevant sind, der Kunde am Ende nicht kauft, dann wird da nicht viel passieren, was schiefgehen kann eigentlich.
Ja, das stimmt. Eine Sache hattest du letzt, da ist mir gerade nochmal eingefallen, in dem Podcast erzählt, mit dem Preis. Da hattest du doch gesagt, dass man den am Anfang, welchen Preis soll man am Anfang einstellen? Den Zielpreis oder den Launchpreis?
Es gibt so zwei Lager, würde ich sagen, in der Szene. Die einen sagen, starte direkt mit dem Wunsch-Zielpreis, also dem hohen Preis, weil Amazon mag natürlich mehr Umsatz und wenn Amazon merkt, das Produkt wird gekauft für einen höheren Preis, stellen sie sich eher nach oben. Ich hingegen bin eher ein Fan davon, niedriger einzusteigen, weil ich habe die Ansicht, gerade am Anfang, wenn du wenig Bewertung hast, musst du dem Kunden ja irgendeinen Grund geben, dein Produkt zu kaufen im Vergleich zur Konkurrenz. Und selbst wenn du 5 Bewertungen hast, die 5 Sterne sind, ist es trotzdem halt so ein bisschen offensichtlich, das ist ein neues Produkt. Und ich finde, lieber am Anfang overdelivern und die Kunden alle happy machen und so dann das Volumen reinkriegen und dann stückweise hochgehen, als dass du im Worst Case halt direkt den Zielpreis einsetzt und dann merkst, shit, das kauft keiner und dann stückweise runtergehen musst. Also ich glaube, lieber stark in den Markt reingehen und dann langsam optimieren, das ist so meine Sicht. Aber es gibt da echt verschiedene Meinungen dazu.
Aber hattest du es nicht auch technisch angesprochen, dass du am Anfang erstmal den höheren Preis im Backend eingibst und ihn dann zum Launch senkst?
Ja, ja, das liegt an der Buybox-Problematik. Also, dass wenn man das Listing anlegt, einmal den höchsten Preis einstellt, also einfach irgendeinen hohen Preis eingeben, kannst 100 Euro eingeben, wenn du magst.
Zu spät.
Einfach das Amazon, ja, oder einfach höher, als man es theoretisch haben möchte, weil Amazon halt sich diesen Preis irgendwie als Anker merkt und wenn du dann später eben mit dieser Problematik, wenn du jetzt mit einem tieferen Preis einsteigst, dann höher gehen möchtest, dann verliert man oft die Buybox und dann musst du so ganz nervig in so 50-Cent-Schritten pro Woche oder so hochgehen, dass du die Buybox nicht verlierst und deswegen das ist der Grund, warum man das machen sollte.
Könnte man nicht einen UVP-Preis hinterlegen und beim Launch einen Angebotspreis machen? Dass man von vornherein sagt, das wird der Preis sein und jetzt gerade ist es ein Angebot?
Kannst du auch machen. Ich zum Beispiel habe das jetzt über so ein Prime-Angebot gemacht. Also ich hatte einen Ursprungspreis eingestellt, mit dem habe ich in 2 Tage verkauft und dann habe ich ein Prime-Angebot eingestellt. Das heißt, dann wird angezeigt 10% Rabatt und die meisten Kunden, die auf Amazon sowieso viel kaufen, haben Prime. Also meine Sales waren, würde ich sagen, zu 90% Prime und ein paar haben halt den höheren Preis gezahlt. Und der Vorteil ist halt, dass du dadurch dieses minus 10% angezeigt bekommst, was die Leute halt cool finden, denken, ah, geil Angebot. Und du bekommst auch einen zusätzlichen Slot in der Suchübersicht, weil wenn du mal runterscrollst, so wenn du Weißweingläser eingibst, dann kommen normale Ergebnisse, kommen PPC-Ergebnisse und dann irgendwann kommt so eine Spalte, da steht irgendwie aktuelle Deals oder sowas. Und da ist dann nochmal ein extra Slot, wo du ganz vorne einen Platz hast, anstatt dass wenn du halt nur PPC normalerweise buchst, wofür du da zahlst, zahlst halt dafür. Also du hast nochmal einen Slot mehr sozusagen. Bekommst. Das ist ganz cool.
Ja, auch nicht schlecht. Ja klar, so kleine
Hacks. Aber es gibt super viele Strategien. Also manche nutzen so Coupons zum Beispiel auch. Habt ihr einen Coupon aktiviert? Ich glaube ja, oder?
Ja, so das 5%-Ding, ne?
Ja. Ja. Aktiviert. Machen ja auch viele einfach, um so eine Art Pattern Interrupt nochmal in der Suchübersichtsseite zu haben, weil dann so ein, ich glaube, ein grüner Balken nochmal kommt mit 5% oder
10%. Grün oder orange sogar? Oder rot?
Ja, kann auch sein.
Müsste ich jetzt auch nochmal gucken.
Entweder orange, entweder grün oder rot. Das sind, glaube ich, die Farben mehr. Also irgendwas kann man testen, auf jeden Fall. Kann man ja vielleicht auch so ein bisschen mit der Klickrate mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, also je mehr ich drüber nachdenke, also so Google-Suchanzeigen sind ja genauso wie bei Amazon, das ist noch ein Pull-Marketing. Also da holt man immer noch Leute mit ab, die gerade einen aktiven Kaufwunsch haben. Also Google-Shopping ist ja vergleichsweise zu Amazon, so ein bisschen. Ja. Zumindest aus der Marketing-Sicht. So, aber alles andere, da ist, finde ich, manchmal, so ein Launch ist gar nicht so ein Hexenwerk. Also ganz ehrlich, du hast halt Suchbegriffe, die genau dein Produkt sind. Und wenn die Leute dann nicht kaufen, dann liegt es halt an deinem Listing. Oder an den Bildern oder am Preis. Also quasi an der Erwartung. Also ich meine, es gibt ja nur Aufmerksamkeit, also quasi, soll man es nennen, die Impression und die Conversion. Also, dass jemand mein Produkt sieht, dafür kann ich bezahlen. Relativ simpel. Zahlst halt für einen Klick, dein Produkt ist oben. Die Leute sehen es an vermeintlich Platz 1, ja, ist gesponsert, aber für die Leute ist es ganz oben. Sie klicken und wenn sie dann nicht kaufen, dann bringen dir keine Google Search Ads was, dann bringt dir keine Instagram Feuerstrategie was. Also eigentlich ist die Rechnung ja so simpel. Nimm einen relevanten Suchbegriff. In dem Moment, wo ihn jemand eingibt, sucht er dein Produkt. Und wenn er es dann gefunden hat und nicht kauft, dann gefällt es ihm. So, und dann ist das Problem, dann kannst du noch so viele Hacks machen, Gebote anpassen beim PPC und Keywords raussuchen, die super Longtail sind, bla bla. Dein Listing ist nicht gut. Deine Bilder sind nicht gut, die Leute wollen dein Produkt nicht haben.
Ja, 80% passiert vor dem Launch. Danach ist dann noch okay, wie bekomme ich es profitabel, wie kann ich noch bessere Konditionen rausholen, wie kann ich noch alles so ausoptimieren, aber davor, also wenn ein Angebot nicht passt,
ja,
dann passt nicht.
Also es war auch früher so, weil ich komme aus der Welt von Push-Marketing, also früher Facebook-Ads, ganz ehrlich, da war teilweise, hatten wir geile Ads, ein beschissenes Produkt, haben nicht funktioniert, aber hatten bei einer anderen Brand, das Produkt war der Hammer, das Angebot war so brutal, da konnten wir eine Dia-Show aus den Amazon-Produktbildern nutzen und die Dinger sind weggegangen wie warme Semmeln, weil das Angebot gepasst hat.
Ja. Ja, das ist wieder dieses Mantra. Also, create an offer, people feel stupid saying no. Also in dem Sinne, wenn der Preis so perfekt passt für das Angebot, was da ist, mit dem Marketing als Darstellung, wie es wirkt, dann kannst du eigentlich nicht verlieren.
Ja.
Dann musst du nur noch Werbung einkaufen.
Aber hier ist auch sogar wichtig, also wenn du sagst, create an offer, people feel stupid saying no, du darfst aber auch ein Angebot nicht so gut machen, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Also wenn ich jetzt 6 Weißweingläser für 2,99 verkaufe, dann ist das schon so ein, warte mal.
Da kann was nicht stimmen.
Da kann was nicht stimmen. Das ist.
Ich finde, Pricing ist so ein interessantes Thema. Lustigerweise habe ich auf der Autofahrt vorher, so im Gym, habe ich drüber nachgedacht, boah, ich bin mir nicht sicher, was würde jetzt passieren, wenn ich diese Süßigkeiten-Geschenkbox, wenn ich die einfach mal 10 Euro teurer mache, weil psychologisch gesehen, also der Preis bestimmt ja auch im Kopf des Konsumenten so ein bisschen die Wertigkeit von dem, was man kauft. Und es ist so spannend zu überlegen, jetzt gerade auch beim Geschenkemarkt, wie viel Budget haben normalerweise Leute, um anderen ein Geschenk zu machen? Also oft schenkt man ja zusammen irgendwie was, dann schenken die Leute eher was für 30 Euro zusammen oder für 40, wollen die Leute, dass es wertiger wirkt, wenn jemand das geschenkt bekommt, schaut er dann auf Amazon nach und denken die Leute drüber nach, dann, dass es lieber ein bisschen teurer sein sollte. Das finde ich so interessant nachzudenken. Wir hatten ja auch einige Hacker schon bei uns, die teilweise für einen bestimmten Preis verkauft haben und dann bis zu 20 Euro den Preis erhöht haben und dann doppelt so viele Sales gemacht haben.
Ja.
Einfach, weil es wertiger wirkt als Geschenk zum Beispiel bei Geschenkprodukten. Das ist echt, eine Wissenschaft für sich.
Also, ja. Es ist sehr spannend, aber ich finde, das ist am Ende eine Entscheidung. Also wir werden mit unseren Gläsern definitiv hochpreisig sein, aus unzählig vielen Glücken. A, ich habe keinen Bock auf Preiskampf. Das ist ja Race to the Bottom. Wer kann den aller billigsten Preis anbieten, nur um möglichst viele Gläser zu verkaufen? So, und ich will halt, dass die Marke langfristig so aufgebaut ist, wenn dir die Gläser zu teuer sind, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du bei uns kaufst, keine Ahnung, dann, also die Marke soll möglichst green sein, es wird was gespendet, wir haben geilen Customer Support, es ist ein junges deutsches Unternehmen, quasi ein Startup. Und ja, wenn du es nicht möchtest, dann ist es in Ordnung. Aber gleichzeitig, das ist ja wieder auch dann, da freue ich mich drauf, das wird zwar noch ein Jahr mindestens dauern, eher so anderthalb, bis wir alle Gläser draußen haben, aber dann beginnt ja erst das Branding. Weil dann ist es nämlich, oh, du hast also die Gläser von dieser Marke. Das sagt ja viel mehr über dich aus, als über diese Marke. Weil du scheinst ja jemand zu sein, der hat gerne die Gläser made in Italien. Bist also ein Genießer, so richtig schöne Gläser. Und die Marke ist auch green, also dir ist das auch wichtig. Und das ist ja auch dann im Freundeskreis so, ja, mir ist Klima wichtig. Das, wenn du da jemand bist, der dafür bekannt ist, dass er darauf scheißt, dass vielleicht kommt das nicht so gut an. So, und dann finde ich, dann beginnt erst so die wahre Magie, diesen Preis auch zu rechtfertigen. Und alles andere ist halt dann auch von der Wirtschaftlichkeit schwer. Weil mal ganz ehrlich, ne, die Unternehmen, gegen die wir konkurrieren, die haben teilweise eigene Fabriken. Da brauche ich über einen Preiskampf nicht gehen. Unmöglich.
Ja, gibt ja auch den Satz, wenn du nicht der günstigste sein kannst, sei der teuerste.
Ja.
Und ich glaube, alles dazwischen, da bist du immer im direkten Vergleich. Das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, und die Leute, ich finde es immer wieder, es ist egal, was die Leute brauchen. Also, weil guck mal, jetzt so mal ganz rational. Du brauchst ein Glas, woraus du trinken kannst. Das ist das, was die Leute brauchen. Aber es ist nicht, was die Leute wollen. Es ist halt, also ich finde, gibt nicht, also das Beispiel, was mir jetzt gerade kam, ist diese scheiß Handseife von Rituals. Das ist einfach so, der Bums kostet 8 Euro. Ich sag dir, ist das gleiche wie aus in einer Rossmann-Tüte drin. Aber du hast halt im Gäste-WC Oben hast du nämlich die Rossmann-Suppe. Unten im Gäste-WC steht Ritual. Bei euch auch. Also ich sag dir, Lisa gehört da genau rein.
Bei uns steht tatsächlich überall irgendwas, was toll duftet, weil ich da auch drauf stehe.
Ja,
aber
guck mal.
Ein noch krasseres Beispiel, was ich vorher gelesen habe, als neue Bewertung. Kennst du die Wassermarke Liquid Death?
Mhm.
Die ist jetzt 1,4 Milliarden wert.
Unfassbar.
Die verkaufen buchstäblich Wasser und haben es einfach gebrandet. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel, wie krass Branding funktionieren kann.
Ja.
Und wie hochpreisig du Wasser verkaufen kannst. Ja.
Einfach Wasser in der Ich wusste auch ewig nicht, was es ist, weil Liquid Death, dachte ich, ist das ein Bier? Ist das ein Energy? Weil das ist ja auch so.
Aber ich glaube, genau diese Fragestellung, weil die Leute dann im Supermarkt so, was ist das denn?
Flüssiger Tod.
Ah, okay, Wasser, okay, ist irgendwie, steht für das und das. Irgendwie, die wollen ja irgendwie gegen, weiß nicht, Umweltverschmutzung oder irgendwie so ein bisschen da die Brand positionieren.
Aber das ist bei mir noch gar nicht angekommen. Also für mich ist das einfach nur, was zum Teufel ist flüssiger Tod und da ist Wasser drin? Also das ist so ein krasser What the Fuck-Effekt.
Ja, aber ich glaube, genau deswegen hat es so gut funktioniert, weil es so What the Fuck ist.
Also eigentlich hast du ja nur zwei Optionen. Entweder gehst du in den Preiskampf oder du baust dir eine Brand auf. Und weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du nicht der Großkonzern bist, dann hast du eigentlich nur eine Wahl. Und die macht, glaube ich, auch mehr Spaß. Ja. Höheren Preis verlangen, dafür geilere Sachen auch bieten können. Ja. Bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Ja, wir werden mal updaten auf jeden Fall, wie die Reise weitergeht. Aber ich glaube, also so von außen betrachtet, habt ihr einen sehr guten Start hingelegt. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich guck mal, also am Ende des Tages, jetzt ist gefühlt halt wirklich viel warten. Die Bewertungen kommen rein, die Sales kommen rein, Ranking verbessert sich langsam, aber sicher. Also wir müssen jetzt halt schon nachbestellen und die Nachbestellung schon vorbestellen in der Produktion. Also das Gute ist, dass unser Hersteller aus Italien häufig unsere Gläser auch einfach schon auf Vorrat hat. Das heißt, wir können die, also in unter 7 Tagen sind die bei uns im Lager, was schon mal sehr gut ist, einfach für schnelle Handlungsfähigkeit.
Cash Conversion Cycle.
Genau, aber exakt. Aber wenn die Bestellung dann doch größer werden, muss auch unser Hersteller dann ein bisschen planen. Genau, also am Ende des Tages wollen wir jetzt auch nur noch mal grob kalkulieren, wann kommen jetzt schon die nächsten Nachbestellungen, wie sieht das dann finanziell aus und dann geht es eigentlich auch schon ans nächste Produkt. Weil, weiß ich nicht. Also der Launch läuft für mich so ein bisschen von alleine. Die PPC verbessert, die Agentur verbessert das PPC, die Rankings verbessern sich. Es wird ein bisschen gesteuert, aber es ist halt viel warten. Und in der Zeit, wo man jetzt wartet, kann man halt das nächste Produkt vorbereiten. Dann klar, es ist auch ein bisschen eine Kapitalfrage, aber auch da stellt sich dann die Frage, schießen wir selber nochmal Kapital nach, holen wir uns einen KfW-Kredit? Also das sind jetzt so direkt die nächsten
Skalierung.
Ja, also zeitlich gesehen, jetzt Rotweingläser hätte ich gern vor Weißwein draußen, vor Weihnachten draußen.
Ja, stimmt. Q4 könnte da sehr interessant werden.
Ja, auf jeden Fall für Geschenke, ne?
Mhm. Geil.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird. Gut, in dem Sinne, wir schauen auch mal, was wird und werden auf jeden Fall updaten. Und ansonsten würde ich sagen,
und wenn die Folge online geht, ist auch schon, also so kleines Update, ich starte wieder mit YouTube-Videos. Denn ich dachte mir, der Launch der Marke ist jetzt ein ganz cooler Start, um mal wieder so ein bisschen zu dokumentieren. Also wenn der Podcast jetzt nächste Woche online geht, also nicht mein erstes YouTube-Video, aber vielleicht mein 5. ist jetzt draußen, wo ich mal kurz erzähle, wie wir auf diese Idee der Marke gekommen sind. Und da werde ich auch ein paar Videos produzieren und mal Updates geben, die Kosten aufstellen, mal schauen. Guckt gerne mal vorbei, würde mich freuen.
Ja,
in diesem Sinne.
Auf YouTube einfach eingeben, dann findet
ihr. Und wenn ihr mit mir quatschen wollt, direkt www.amz-hackers.de. Regelmäßige Live-Calls. Könnt gerne in Slack schreiben, in WhatsApp. Wenn ihr connecten wollt, meldet euch mal bei uns. Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüss.